Der Dresdner Erlass, der ist ja sozusagen ein Nachfolgeerlass von Blankeneser Berliner Erlass. Aus Ihrer Sicht, ist das jetzt der große Wurf?
Nein, das ist sicher nicht der große Wurf. Der Dresdner Erlass schafft in einem Punkt Klarheit. Das ist die truppendienstliche Unterstellung der Soldaten unter den Generalinspekteur. Das ist zu begrüßen. Er ist aber sonst sehr widersprüchlich. Ich würde fast sagen wirr in vielen Dingen. Und es gibt ein grundsätzliches Problem, offensichtlich ein Missverständnis bei den Autoren. Nämlich dies ist die Frage, was ist Civil Control? Und da habe ich den Eindruck, dass Civil Control von den Autoren als zivile Kontrolle der Soldaten, also die Beamten kontrollieren die Soldaten, verstanden wird und nicht, wie es eigentlich gemeint ist, politische Kontrolle. Und ich mache das an dem Beispiel fest, dass der Generalinspekteur nun, anders als beispielsweise im Blankeneser Erlass, einem beamteten Staatssekretär unterstellt ist. Aber der Generalinspekteur ist seinem Status nach genauso Beamter wie ein beamteter Staatssekretär. Das ist keine politische Kontrolle, sondern es ist eine Kontrolle der Beamten, der Soldaten durch die Beamten. Und das halte ich nicht für in Ordnung.
Nun heißt es aber auch im Dresdner Erlass, dass der Generalinspekteur Teil der Leitung des Ministeriums ist.
Ja, das ist eine Formulierung, die in der Substanz keine Auswirkungen hat. Der Generalinspekteur war im Grunde immer de facto Mitglied der Leitung. Er war ein Mitglied des sogenannten Kollegiums, das unter dem Vorsitz des Ministers tagte, also die Staatssekretäre und der Generalinspekteur. Es hat keine praktische Auswirkung, diese Formulierung. Es ist, würde ich eher mehr sagen, es ist eine schöne Umschreibung einer nicht ausgefüllten Funktion.
Jetzt sagen einige ja auch, dass der Dresdner Erlass den Generalinspekteur schwächt. Andere sagen aber, der Generalinspekteur wird sogar gestärkt. Wie ist denn da Ihre Position?
Nein, er wird gestärkt insofern natürlich, als er derjenige ist, der im Ministerium verbleibt, während die Inspekteure nach draußen gehen, ausgegliedert werden aus dem Ministerium. Und er wird gestärkt, indem er nun endlich truppendienstlicher Vorgesetzter der Soldaten ist. Alles andere ist, wenn wir Sie jetzt die Frage nehmen, wird er im Hinblick auf die Einsatzführung gestärkt? Das ist nicht der Fall. Das ist genauso, wie es vorher im Erlass von 2005 geregelt wurde. Da gibt es also keine wesentlichen Veränderungen. Aber er ist natürlich de facto geschwächt, indem er nicht mehr die Möglichkeiten der Gestaltung hat, und zwar im Hinblick auf die Verbindung von Streitkräfteplanung und Rüstungsplanung, so wie das bisher der Fall war, nicht mehr diese tragende Funktion ja auch hat im Hinblick auf die Koordinierung mit der Streitkräfteplanung der NATO oder der Europäischen Union. Das alles, er ist auch im Grunde genommen von einigen Abteilungen des Ministeriums abgeschnitten. Ihm sind nur drei Abteilungen direkt unterstellt. Alle anderen Abteilungen, insbesondere die politische Abteilung, ist auf Zusammenarbeit angewiesen. Da wird die Funktion des Generalinspekteurs, seine sicherheitspolitische und strategische Funktion, muss ich jetzt sagen, insbesondere im Rahmen der NATO, als Mitglied des Militärausschusses der NATO, stark unterschätzt. Es ist nach meiner Erfahrung, ich habe das ja von beiden Seiten gesehen, als Generalinspekteur und als Vorsitzender des Militärausschusses, gibt es erhebliche sicherheitspolitische und strategische Gestaltungsmöglichkeiten, sozusagen im Vorfeld einer sicherheitspolitischen Entscheidung auf der politischen Ebene, nämlich im NATO-Rat, wo der Außenminister, der Verteidigungsminister oder sogar die Bundeskanzlerin ihren Platz haben. Und diese Funktion kann der Generalinspekteur nur mit der notwendigen Unterstützung wahrnehmen, die er nun nicht mehr hat.
Wenn der Generalinspekteur in dieser Beziehung geschwächt wird, was Bundeswehrplanung angeht, ich erinnere ja auch an den Bundeswehrplan, der früher auch inhaltsreich war. Inzwischen ist das ja sehr leer oder hohl mit Phrasen. So ich sage es mal überspitzt gesagt.
So.
Warum protestiert man dann nicht auf Seiten des Generalinspekteurs dagegen oder interveniert? Es gibt doch keinen Hinweis darauf, dass er dagegen etwas gesagt hat.
Ich kann das weder bestätigen, noch kann ich das kommentieren. Wir wissen ja beide nicht, wie die Gespräche intern verlaufen. Ich habe mehrfach im Vorfeld ja meine meine Meinung auch öffentlich kundgetan. Wobei man immer sagen muss, die Stärkung der Position des Generalinspekteurs ist kein Zweck an sich. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass unter den veränderten Bedingungen, das heißt, die Bundeswehr ist eine Armee im Einsatz nun, alles getan werden muss, damit über die entsprechende Streitkräfte- und Rüstungsplanung die Bundeswehr auch das Material für den Einsatz bekommt, den sie braucht. Und da ist es eben der Generalinspekteur wiederum, der über seine Funktion im Militärausschuss derjenige ist, der weiß, in welche Richtung die operative Planung der NATO geht, in welche Richtung die Streitkräfteplanung der NATO geht. Er weiß auch, was in Zukunft benötigt wird, und er hat zugleich den Rückfluss auch durch die Erfahrung aus den Einsätzen. Das kann nur ein Soldat beurteilen und auch richtig planen. Das kann sonst niemand anderer leisten.
Und Sie befürchten, dass durch diese Struktur oder durch diesen Erlass, so wie er strukturiert ist, das nicht zum Vorteil der Bundeswehr sein wird?
Natürlich, wir werden die Ergebnisse ja sehr bald sehen. Wir werden sehr bald erkennen, dass bei bestimmten Projekten eben die Hand des Generalinspekteurs nicht sichtbar wird.
Das empfinden Sie als negativ?
Und das empfinde ich deshalb als negativ, wiederum nicht als prinzipielle Frage, sondern ich finde es deshalb, würde es deshalb als negativ empfinden, weil dann damit verbunden wäre, dass die Soldaten nicht das Material bekommen, nicht die Ausrüstung bekommen, die sie für die ihnen von der Politik vorgegebenen Aufgaben, für die Sie brauchen, für die von Ihnen zu erfüllenden Aufgaben. Das ist der entscheidende Punkt.
Wo muss denn jetzt der Dresdner Erlass aus Ihrer Sicht nachgebessert werden?
Der Dresdner Erlass wird mit Sicherheit nicht nachgebessert, sondern man muss versuchen, aus dieser Situation das Beste zu machen. Natürlich hängt der Einfluss des Generalinspekteurs nicht nur von dem geschriebenen Wort ab, von den Regelungen, die getroffen sind, sondern es ist immer auch eine Frage der Persönlichkeit des Generalinspekteurs. Und ich weiß, viele Generalinspekteure in der Vergangenheit, die wesentlich weniger Befugnisse hatten, haben sehr deutlich gestalterisch gewirkt, auch und gerade in der Rüstungs- und in der Streitkräfteplanung. Aber das muss man eben sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Korrektur erwarten können.
Stichwort Generalinspekteur, wie der sein Amt ausgestaltet. In der Öffentlichkeit wird er ja kaum wahrgenommen. Kaum einer weiß, dass das General Wieker ist.
Nun, das ist natürlich immer eine Frage auch der persönlichen Einstellung zu dieser Funktion. Es ist auch eine Frage des Verhältnisses Generalinspekteur-Minister natürlich. Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass es hier eine deutliche Aufgabenteilung gibt. Denn das ist das eigentliche Spannungsverhältnis. Nicht der Generalinspekteur mit dem beamteten Staatssekretär, sondern das eigentliche Spannungsverhältnis ergibt sich ja aus dem Verhältnis Generalinspekteur zum Minister oder umgekehrt. Und da hat es sich eben in der Vergangenheit durchaus bewährt, dass der Generalinspekteur immer dann auch das Wort öffentlich ergriffen hat, wenn es um strategische, militärische Fragen im engeren Sinne ging. Und der Minister ihm auch den Raum gegeben hat, um sich öffentlich zu artikulieren. Ich halte das auch für das Innenverhältnis für wichtig, gerade jetzt, wo der Generalinspekteur nun der truppendienstliche Vorgesetzte aller Soldaten ist, bedeutet dies natürlich auch, dass die Soldaten aufschauen zu ihm und von ihm Richtung und Führung erwarten. Und kann natürlich auch zu einem großen Teil über öffentliche Äußerungen erfolgen. Aber wie gesagt, das muss im Einvernehmen und in enger Abstimmung mit dem Minister erfolgen. Das ist eine Form der Arbeitsteilung, die sich in der Vergangenheit als sinnvoll erwiesen hat. Der Minister ist der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, er ist der Ressortchef natürlich. Aber das ist eine völlig andere Aufgabenteilung, als eine völlig andere Aufgabe, als die, nun die Streitkräfte zu führen.
Ja, ich will das gar nicht vertiefen, aber trotzdem fragen, also ich sag mal ganz konkret trotzdem, weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollen, General Wieker müsste sich jetzt ein bisschen anders positionieren.
Ich kann einem meiner Nachfolger nicht über den Rundfunk Hilfestellung oder sogar Anweisungen geben. Ich schätze General Wieker sehr. Er hat auch gerade im Zusammenhang mit der Reform sich Großartiges geleistet. Aber wie er sich nun öffentlich artikuliert, das muss er entscheiden. Und wie gesagt, das muss er in Abstimmung mit dem Minister entscheiden.
Gut, dann ein Punkt noch vielleicht zu dem Ministerium. Aus den Ministerien rausgelagert sind ja die Inspekteure.
Ja.
Ist das gut oder schlecht für die Bundeswehr?
Das ist weder gut noch schlecht. Wir haben ja schon mit der Reform, die wir im Jahr 2002 gemacht haben, ist das etwas gewesen, was ich persönlich auch angestrebt habe. Das war damals noch nicht durchsetzbar. Das hängt zusammen mit, auch mit dieser neuen Form der Einsätze. Es muss einfach so sein, dass die Einsätze zentral geführt werden. Im Englischen heißt das Unity of Command, in einer Hand bleiben. Und das bedeutet, dass auf der anderen Seite die Inspekteure der Teilstreitkräfte sozusagen Force Provider sind. Ich benutze jetzt mal den Englischen. Also das heißt, sie sind zuständig für die Ausbildung, für die Ausrüstung, Vorbereitung der Soldaten und sie stellen die dann für die Einsätze zur Verfügung. Aber die Führung geht dann auf den Generalinspekteur über. Und insofern ist das durchaus eine sinnvolle Regelung, wenn sie dann sozusagen außerhalb des Ministeriums sind. Sie brauchen, um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen sie nicht im Ministerium sein.
Kritiker sagen aber, dass der Einfluss der Soldaten in den Ministerien zurückgeht. Zum einen, weil die Inspekteure ausgelagert werden und zum anderen auch, da jetzt Dienstposten sowohl von Militär als auch Zivilisten besetzt werden sollen. Und es ist zu hören, oder die Befürchtung ist zumindest zu hören, dass das heißt, weil Soldaten schnell versetzt werden können, dass letztlich der Einfluss, der soldatische Einfluss im Ministerium zurückgeht, erheblich zurückgeht.
Nun, das ist ja auch wiederum nichts grundsätzlich Falsches. Wenn ein Beamter, der ist natürlich länger auf seinem Dienstposten, das war aber in der Vergangenheit auch so, Soldaten werden häufiger versetzt, schneller versetzt, das ist keine Frage. Solange im Grunde hier eine Aufgabenzuordnung erfolgt, die der Vorbildung und den Fähigkeiten der Betroffenen entspricht, ist das kein Problem. Das heißt, die Aufgaben, die nur Soldaten erfüllen können, müssen auch von Soldaten geleistet werden. Und die Aufgaben, die auch von Beamten erfüllt werden können, die können auch von Beamten geleistet werden. Wichtig ist, dass in diesem System natürlich die wechselseitigen Unterstützungen und Abhängigkeiten so geregelt werden, dass eine Synergie aus den gemeinsamen Fähigkeiten entsteht und kein Dualismus. Das ist ja in der Vergangenheit immer beklagt worden.
Diese Befürchtung besteht ja, dass das ein Dualismus ist.
Deshalb sage ich das ja. Deshalb sage ich das. Das ist ja in der Vergangenheit immer beklagt worden. Und das wollte man, diesen Zustand, dass man sich sozusagen mit Verfahrensfragen gegenseitig blockiert, den wollte man beenden. Und ich hoffe, dass das dann auch geschieht.
Kritiker sagen, dass gerade der Dresdner Erlass diesen Dualismus, den Sie beklagen, fordert.
Dann lassen Sie uns beide appellieren an den Minister und an die Leitung des Hauses, dass ihm dieser Zustand klar wird und dass er Abhilfe schafft.
Zum Abschluss vielleicht, was ist denn aus Ihrer Sicht nochmal in ein, zwei Sätzen der zentrale Schwachpunkt des Dresdner Erlasses?
Nun, für mich ist der entscheidende Schwachpunkt eigentlich davon, dass er unklar ist, dass er nicht präzise formuliert, ein Erlass soll ja regeln. Und regeln bedeutet, dass präzise Zuständigkeiten und Abhängigkeiten formuliert werden, dass jeder genau weiß, wie das Verhältnis untereinander. Das Zweite ist, dass hier offensichtlich ein grundlegendes Missverständnis vorliegt über das, was man Civil Control nennt. Und das führt eben dazu, dass der Generalinspekteur hier einem beamteten Staatssekretär unterstellt wird, dass ihm aber, und das Dritte ist, das muss ich auch dazu sagen, dass er eben nicht mehr wie früher einen eigenen Stab hat, in dem er sozusagen die Kompetenz, die für seine Aufgabenerfüllung notwendig ist, bündeln kann, sondern dass er hier abhängig ist von Abteilungen, die ihm nicht unterstehen und auf deren guten Willen sozusagen angewiesen ist.
Sie sind also dafür, dass der Generalinspekteur auf einer Ebene mit den Staatssekretären ist?
Nein, das ist keine Frage der Ebene. Die Staatssekretäre haben bestimmte Aufgaben. Das ist früher immer in einem sogenannten Leitungserlass geregelt gewesen. Und es bedeutet auch, dass sie natürlich auf den Vorlagen auf dem Weg zum Minister über die Staatssekretäre geben. Aber das Verhältnis zwischen worauf es ankommt, das muss sich ergeben aus der engen Verbindung zwischen Generalinspekteur und Minister, dem Inhaber, nicht dem Ressortchef. Man darf jetzt zwei Dinge nicht miteinander verwechseln. Der Minister ist ja Ressortchef und für diese Zwecke hat er auch die beamteten Staatssekretäre. Aber in seiner Funktion als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt muss er ein enges, direktes Verhältnis zu seinem Generalinspekteur haben. Das ist etwas anderes. Das hört sich vielleicht spitzfindig an, aber darauf muss man sehr, sehr sorgfältig achten. Man muss ja auch bedenken dabei, dass der Generalinspekteur ja im Kriegsfall sozusagen geht ja die Befehls- und Kommandogewalt auf die Bundeskanzlerin über. Welche Rolle spielt dann der Staatssekretär dazwischen? Das kann nicht funktionieren. Also hier hat man offensichtlich zu kurz gedacht.
Das heißt aber, der Generalinspekteur beispielsweise als Stellvertreter des Ministers, ist das überhaupt denkbar?
Nein, das muss ja nicht sein. Das soll er auch nicht sein. Der Generalinspekteur soll, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, und so ist das ja begründet worden, auch vom Minister, es geht um den Primat der Politik. Und der Beamte des Staatssekretärs steht nicht für den Primat der Politik. Er ist Beamter, genauso wie der Generalinspekteur auch Beamter ist, seinem Status nach. Deshalb, der Primat der Politik wird durch den Minister ausgeübt. Das ist das Entscheidende. Und das muss sich aus dem direkten Verhältnis zwischen Generalinspekteur und Minister ergeben. Das hat mit Vertretung überhaupt nichts zu tun.
Ja, aber trotzdem frage ich nochmal, das ist interessant, weil diese Frage ist, wo soll denn der GI, der Generalinspekteur, in diesem Organigramm stehen?
Auf welcher Ebene der steht, das ist eine rein optische Angelegenheit. Wissen Sie, meinetwegen kann der durchaus in der ersten Reihe ist der Minister, in der zweiten sind die parlamentarischen Staatssekretäre und die Beamten und dann kommt der General. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass es eine direkte Linie eine Verbindungslinie gibt in der Funktion Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt zum Generalinspekteur. Das ist das Entscheidende. In der ministeriellen Funktion sind die Staatssekretäre natürlich in dieser Rolle zu sehen. Das ist unstrittig.
Das heißt, ein Kritikpunkt ist, dass die Vorlagen im Augenblick vom GI, vom Generalinspekteur, immer über den Staatssekretär gehen müssen. So ist es ja, glaube ich, angelegt. Und Sie sagen, dass das eigentlich anders gehen sollte, dass es gegebenenfalls auch den direkten Draht zum Minister gibt.
In allen Fällen, in denen es um ministerielle Tätigkeiten, Aufgaben geht, haben die Staatssekretäre ein bestimmtes Aufgabengebiet und für dieses auch, wenn eine Vorlage vom Generalinspekteur oder wem auch immer gemacht wird, die dieses Aufgabengebiet betreffen, müssen sie über den beamteten Staatssekretär gehen. Das ist völlig außer Frage. Aber der Generalinspekteur muss auch die Möglichkeit haben, im direkten Vortragsrecht in Sachen des Einsatzes beispielsweise, in Sachen der truppendienstlichen Unterstellung, in Disziplinarangelegenheiten beispielsweise. Ein beamteter Staatssekretär kann nicht als Disziplinarvorgesetzter zwischen dem Generalinspekteur und dem Minister gestaltet sein. Das geht nicht. Ja?
Hat er nicht dieses Recht nach dem Dresdner Erlass?
Das wird eben ausdrücklich nicht gesagt, sondern die Frage der Vorgesetzten-Eigenschaften, der Disziplinargewalt wird in einem gesonderten Erlass offenbar geregelt. Deshalb sagte ich ja, eines der Schwierigkeiten, die ich habe mit dem Erlass, ist, dass er nicht präzise genug ist, dass er bestimmte Dinge nicht deutlich genug ausspricht.